Willkommen zurück beim wahrscheinlich spontansten Perpetuum Pineapple Podcast aller Zeiten. Ich bin die Maxi und ich war gerade in der Preview von Top Gun Maverick. Oh mein Gott, ich bin nach Hause gekommen. Gerade ist es jetzt 10:30. Ich bin seit 4 Uhr in der Früh wach, nur damit ihr das kurz einordnen könnt. Und ich habe noch meine Schuhe an. Ich habe meine Lederjacke, meine alte Motorradlederjacke, die ist über 12 Jahre alt. Hinten an den Stuhl getackert. Ich rieche altes Leder, spüre, wie sie hinter mir hier dieses Geräusch macht. Ich bin voll und ganz im Top Gun-Fieber, habe auch ein Top Gun-Volleyball-Tournament-T-Shirt an. Ich kam jetzt aus der Preview, habe mich zu Hause hingesetzt und gesagt, ich muss das jetzt aufnehmen. Ich muss mit euch drüber reden, wie episch dieser Film ist. Es gibt Leute, die können mit Top Gun gar nichts anfangen und die werden wahrscheinlich auch den zweiten Teil absolut furchtbar finden, weil das Militär verherrlicht oder sonst irgendwas, weil das sexistisch ist. Das ist mir jetzt alles völlig egal, weil dieser Film das ist, was ich so lange nicht gesehen habe. Erster Teil übrigens komplett spoilerfrei. Ich gebe dann eine Warnung raus, ab wann es gefährlich wird, dann könnt ihr also abschalten oder ihr sagt, ich gönne mir das, weil ich gucke mir den eh nicht an, weil ich finde nur die Stimme von mir so geil. Also von dir, also mir, euch. Ach, ihr wisst schon. Ich bin vielleicht ein bisschen verwirrt, weil wie gesagt, es ist jetzt lange Zeit, dass ich wach bin und der Kaffee ist nicht genug, aber ich bin voller Adrenalin. Jetzt vom Kino nach der Preview nach Hause gefahren, Fenster runtergemacht. Es ist jetzt richtig milde Nacht geworden. Hab Danger Zone so laut aufgedreht, das ganze Parkhaus hat vibriert. Jeder hat mich ein bisschen komisch angeschaut, weiß jetzt nicht, woran es liegt. Und dann war ich noch nie so glücklich darüber, dass ich noch ein Schaltgetriebeauto habe und keine doofe Automatik. Ich habe mich gefühlt wie Tom Cruise höchstpersönlich in einem Jet. Dieser Film, ich weiß schon, ich rede jetzt schon wieder mich um Kopf und Kragen und ich habe eigentlich noch gar nichts gesagt, warum dieser Film so gut ist. Aber im Prinzip, es ist wirklich das Handwerkliche, es ist echtes Kino, es ist nicht CGI, es ist einfach eine Geschichte, die sich erzählt. Klar, es ist ein Sequel, aber es ist nicht nur drauf rumgereite, was vorher passiert ist. Wie zum Beispiel bei Star Wars. Gefühlt waren da die neuen Episoden genau dasselbe wie in Episode 4 bis 6. Das brauche ich nicht nochmal gucken, dann kann ich den Film einfach nochmal schauen. Dann habe ich es nochmal gesehen. Aber das war... Wenn es eine Waage gibt, dann gibt es da die alten Elemente und da gibt es die neuen Elemente und die beiden, die passen nicht wie Puzzleteile zusammen, die wären, als wäre das Puzzle niemals in Teile gebrochen worden. Ich möchte keinen Mann mehr, ich möchte diesen Film heiraten. Ohne Scheiß. Ich saß drin die ersten 5 Minuten und mir ist das Herz so dermaßen aufgegangen. Ich meine, ich liebe Top Gun, den alten Film, das ist Kindheitserinnerung bei mir. Ich kann den mitsprechen, von vorn bis hinten und dann nochmal rückwärts. Ich kann den mitsingen. Ich habe die letzten 3 Wochen nur noch den Top Gun Soundtrack gehört. Es ist perfekt. Dieser Film ist perfekt. Und ich lasse mir von niemandem was anderes einreden. Also allein, was wir im Trailer gesehen haben, da kommt ja am Ende so ein komisches Hightech-Flugzeug mal ums Eck. Und diese Szene, die wurde echt gedreht, da wurde nichts animiert. Da wurde nichts im Computer reingebastelt, damit es cool aussieht. Das wurde echt geflogen und zwar so dermaßen krass, dass es diese Hütte wirklich weggeweht hat. Das war ein One-Shot, die konnten das nur einmal drehen, weil danach das Set im Arsch war. Und man spürt das einfach. Das ist echt, das ist nicht geschauspielert. Tatsächlich, die sitzen echt in den Jets. Die haben wirklich die G-Kräfte im Gesicht. Die mussten hier die Kompressionshosen des Todes anziehen, damit denen das Blut nicht in den Beinen hängen bleibt. Beim Fliegen, beim Schauspielern. Die mussten die Kameras selber in den Cockpits bedienen. Und genau das spürt man. Man spürt, dass der Film echt ist. Man spürt, dass die wirklich gerade gegen diese G-Kräfte kämpfen. Und dabei ist es aber nicht zu viel. Was diese Mission angeht, die lassen wir jetzt mal beiseite. Aber es... Oh ja, dieser Film. Ihr merkt, ich bin noch ein wenig aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Außer es ist echt super mega Hammer. Es gab ja vorher so viele gute Rezensionen, aber ich glaube denen ja generell nicht, ne? Ich bin da immer sehr skeptisch, weil ganz viele sagen ja. Aber man merkt halt auch einfach, man kann von Tom Cruise halten, was man möchte. Lasse ich jedem frei. Aber er weiß, wie Film geht. Er weiß, wie man Filme macht. Er weiß, wie Film funktioniert. Und er steht hinter Top Gun wie kein Zweiter. Der lebt das. Der ist selber Pilot. Der liebt Stunts und Action. Ist selber so ein kleiner Maverick. Ganz ehrlich, diese Liebe zu der Geschichte, also zu der Top Gun-Sage, nenne ich es jetzt einfach mal, der Einfachheit halber, das merkt man halt, weil das ist ein ganz anderer, ja, eine ganz andere Herangehensweise an die Geschichte. Das ist so respektvoll, das ist nicht kitschig, das funktioniert einfach, das passt zusammen, das funktioniert. Und das tut so gut, wenn dann halt nicht ein Sequel gemacht wird, um des Geldes wegen, oder wenn dann einfach irgendeine Geschichte aus nichts rausgezerrt wird, nur um eine Geschichte zu erzählen, sondern da wird einfach wirklich die Geschichte mit dem, was schon da ist, zusammengewoben und dann funktioniert es ganz eigenständig. Es ist eine eigene Geschichte, die da erzählt wird. Es ist die perfekte Balance zwischen alt und neu. Man wird nicht die ganze Zeit auf der Nostalgiespur hingestoßen, so nach dem Motto, weißt du noch früher? Weißt du noch früher? Weißt du noch früher? Aber in den richtigen Momenten. Ich möchte jetzt nicht rumspoilern oder irgendwie doch Gefahr laufen, rumzuspoilern, falls ich mal was erwähne. Hiermit offiziell, Spoilerwarnung. Ab jetzt werde ich einfach Momente rauspicken, seltsames Zeug labern, aber es wird jetzt auf jeden Fall Spoiler geben. Okay, also wer jetzt hier einmal bitte abschalten. Jetzt oder weiterlaufen lassen, das könnt ihr natürlich auch machen. Aber ab jetzt gibt es Spoiler. Ab jetzt ist es nicht mehr in meiner Verantwortung. Ihr habt jetzt noch, wo zählt man runter? Machen wir von 3. 3, 2, 1, go. Okay, also, Anfangssequenz. Der Start dieses Films. Oh mein Gott, es war so echt. Ich saß in dem Kinosessel und ich musste fast heulen. Ich musste fast heulen. Es war einfach dieser Top Gun Anthem, der Top Gun Anthem und dann dieser Flugzeugträger wieder. Genau, also voll der Top Gun Vibe vom ersten Film. Genauso. Und man denkt sich so, nicht, dass es jetzt wirklich einfach nur 1:1 derselbe Film erzählt wird. Aber es kriegt genau die richtige Kurve. Es ist einfach, oh, ich lieb's. Du kriegst immer mal diesen kleinen schelmischen Maverick. Du kriegst diese kleinen Sätze, die dich voll an was erinnern, wo du denkst so, aber das hat er doch irgendwie auch so im ersten Teil gesagt. Und genau das, aber es ist nicht so Zaunpfahl, weißt du noch, damals? Es ist so, wenn man es weiß, dann merkt man es, es ist fast wie ein Easter Egg, aber wenn man es nicht, also ich würde es sonst nicht als Easter Egg bezeichnen, ich finde, das ist dann immer so andere Ecke. Also als Sequel ist es eigentlich kein Easter Egg, finde ich. Ist es anders? Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, es ist einfach wirklich gut. Ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, weil ja Kyle MacGillis nicht mehr dabei ist, dass es jetzt so eine Zwangsromanze irgendwie wird. War voll okay. Ich bin ja absoluter Hasser von unnützen Sexszenen. Ich glaube, das war mit eine der schönsten Nicht-Sex-Szenen, die es gibt, weil die waren eigentlich nicht da bei der Sache. Ich dachte, ich war auch ein bisschen skeptisch, was das Lady Gaga-Lied angeht. Aber ich meine, Take My Breath Away hat auch seine Existenzberechtigung bekommen durch den ersten Teil. Und dann dachte ich so, okay, Lady Gaga, irgendwo wird sie auftauchen. Subtil, subtil. Das erste Mal hört man es fast gar nicht. Da muss man Lady Gagas Lied schon gut kennen, hier Hold My Hand, damit man es hört. Das ist in der Kneipe relativ am Anfang, läuft es im Hintergrund ganz, ganz sachte und dann eben bei der, ja, Nicht-Sex-Szene, sage ich jetzt trotzdem mal, und ganz am Ende dann. Und es ist quasi immer so eine Nuance verständlicher, aber nie aufdringlich, nie so, nur weil Lady Gaga jetzt mit Soundtrack macht, kommt die partout von vorne bis hinten. Ich meine, bei One Republic muss ich nichts sagen, dieses Lied ist einfach perfekt für die Playing with the Boys Alternativsequenz. Ich meine, klar, Hangman ist im Zweifel einfach der neue Iceman. Wie perfekt haben die bitte Val Kilmer hier reingebracht, reingestrickt, wie wichtig war es auch da, Ich war so kurz vorm Heulen. Mehrere Male. Also erstmal werden die hier so WhatsApp oder wie auch immer man das nennen mag, irgendwelche SMS hin und her schreiben. Das ist so süß, dass die sich da einfach so, naja, und dann sind wir die Bros hier und wir schreiben uns hin und her und wir passen aufeinander auf. Und Warlock auch. Fand ich geil. Auch den kennt man ja. Und dann natürlich, also als ja im Prinzip die Realität mit dem Film vermischt wird, weil es geht ja darum, dass hier Valkyrie oder Ice im Prinzip Kehlkopfkrebs hat. Ja, es ist ein bisschen makaber, weil er stirbt dann halt. Und man ist so, oh Gott, ja, also ist es nicht auch strange für ihn, wenn er quasi dasselbe gerade in der Realität erlebt? Und oh mein Gott, sie haben ihm mit der ganzen Technik, die es heutzutage gibt, einfach die Technik, die in dem Film verwendet wird als Fake-Technik, sage ich jetzt mal, für sowas verwendet, wie die haben ihm wieder eine Stimme gegeben. Val Kilmer kann nicht mehr sprechen. Und er hat wieder eine Stimme bekommen. Und es war einfach so, oh, das war wirklich very touchy hier. Und es gab so viele Twists. Also klar, Grundstory kann man sich denken, wo die Reise hingeht. Tatsächlich meinte vorher jemand zu mir, ja, jemand stirbt. Und ich war so, okay, ich will es nicht wissen. Ich will wirklich einfach keine Spoiler haben. So ist ja eigentlich keiner gestorben. Klar, Ice ist gestorben, aber ich dachte ja dann wirklich bei dem Flugübungsmanöver-Dings, hier dem Ohnmachtsanfall und dem Vogelschlag dann, jetzt ist soweit, aber war dann ja auch wieder nicht. Dann war ja Maverick quasi mehr oder weniger tot, aber eben auch nicht. Dann war Rooster tot oder eben auch nicht. Und ich war dann echt so, nee, da stirbt keiner mehr. Oh mein Gott, aber das ging auch immer so schnell dann, dass man in diesem Schockzustand war. Und in diesem Schockzustand kam dann das Nächste. Und man war da noch gar nicht bereit dafür. Aber es war gut, weil dann das Nächste kam. Weil während man eh noch im Schock war, war man ja eh ganz matsch in der Birne. Und bis man dann sich ein bisschen erholt hat, war eigentlich die Schockdramatik gerade so wieder vorbei. Und dann kam wieder so ein Schmunzelmoment. Und diese Schmunzelmomente, die waren so wichtig und so perfekt gesetzt. Die waren einfach immer genau an der richtigen Stelle und im genau richtigen Maß. Das war nicht so ein Karlauer, der dann rausgehauen wird, sondern wo Rooster und Mav dann im Wald stehen und sagen, du hast gesagt, ich soll nicht mehr denken. Ja, oh mein Gott, ja. Genau. Und dann stehen sie beide da und wissen nicht, was sie sagen sollen. Übrigens, absolutes Highlight-Wort. Ah, was hat er gesagt? Die Schurkenbasis? Nein, die Basis eines Schurkenstaats. Oder so. Und ich war so, wirklich ein Schurkenstaat? Ein Schurkenstaat? Sagt man das so? Ich muss den mal auf Original gucken und gucken, was da quasi das Originalwort dafür ist, weil ich habe echt überlegt, so wie übersetzt man denn, also Evil State? Ein Schurkenstaat. Das ist so, keine Ahnung, irgendwie bei den DuckTales rechts abgebogen und dann kam Schurkenstaat raus. Oh ja, also absolut Hammer. Nochmal zur Musik, weil wir es vorhin von Lady Gaga hatten. Great Balls of Fire, gesungen von Rooster am Klavier statt der Jukebox. Episch. Mein ganzer Kopf hat achtfach mitgesungen und ich war so im Kino und keiner hat mitgesungen, weil, weiß ich nicht, warum. Ich meine, hallo, das ist das Lied und ich stand, also ich saß halt, aber ne, ich stand genauso da wie Maverick vor diesem Fenster und dachte sich so, mein Gott, das ist Goose. Auch da die Rückblenden, perfektes Maß an Rückblenden, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ich habe vorhin doch Star Wars erwähnt. Okay, hatte noch jemand den Vibe, dass es voll der Star Wars Vibe ist, wenn die dann in diesen zwei Rotten, übrigens eins meiner absoluten Hasswörter mit Grütze, Rotte und Pastete, irgendwie, das finde ich alles so komische Wörter, aber Rotte ist ganz oben mit dabei. Übrigens auch, kenne ich auch nur eigentlich als Kind von Top Gun, aber ist wurscht. Die fliegen ja in diesen zwei Rotten dann auf auf diese Schurkenstartbasis zu. Und dann simulieren die das ja so süß. Und hat noch jemand ultimative Todesstern Episode 4 Vibes? Bitte. Also das Ziel ist so 2 auf 2 Meter und ihr müsst dann mit dem ersten Mal reintreffen und dann genau so. Und dann auch diese Grafik, da kommt dann diese Rakete so piep, 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 buff. Und dann geht da so ein roter Ball auf, der dann blinkt und ich denke mir so, mein Gott, das ist 1:1 Star Wars. Und es zieht sich so durch und die dann so, mein Gott, ja, ich schalte jetzt auf, ich ziele jetzt blind, ich schalte jetzt auf manuell. Ich habe nur drauf gewartet, ja, weiter aufs Ziel zu, weiter aufs Ziel zu. Kam aber nicht, nee, leider. Aber dann auch, ja, Treffer, Treffer und dann weg und direkt ab und dafür. Und dann ging es ja in die Todeszone und dann war er voll Drama und ich dachte mir, oh mein Gott, alle sterben. Es war so schön, einfach mal wieder von dem Film überrascht zu werden. Ganz ehrlich, also ich liebe ja Marvel von vorne bis hinten und quer durch die Mitte. Aber am Ende weiß man ja trotzdem irgendwie vorher schon, was passiert. Sei es jetzt von den Comics, von Leuten, die 25.000 Theorien aufgestellt haben, wie irgendwas aussehen wird. Irgendwas davon passt ja dann meistens doch einfach als Fanservice. Aber es hat so gut getan, einfach mal wieder überrascht zu werden von dem Film, wo man vorher keine Spoiler hatte, wo man einfach sagt, ich gehe jetzt ins Kino, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich habe vorher nur technische Artikel gelesen, also zum Beispiel, wie gefilmt wurde, wie die das mit Val Kilmer gemacht haben, wie das so von der Stimmung war, dass die wieder zusammenkamen. Das war da, ja. Aber ich habe zum Inhalt bewusst nichts weiter angeschaut. Ich habe das alles überscrollt. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Weil ging ja auch gar nicht großartig. Ich habe auch sämtliche Rezensionen nicht weitergelesen, nur so immer Überschriften und dann geguckt, wenn es mehr Text wurde, bin ich schon gleich weitergegangen. Aber es war halt echtes Kino wieder. Und Leute mit großen Fernsehern zu Hause und Soundsystemen, selbst wenn ihr im Keller ein Kino reingebastelt habt, das ist was. Schaut's euch bitte einfach im Kino an. Das ist ein ganz anderer Vibe. Der Film ist für die Kinoleinwand gemacht. Ich spreche nicht von 3D, ich spreche nicht vom nächsten Avatar, ich spreche nicht von blauen Männchen oder irgendwelchen animierten Aliens oder sonst. Oh mein Gott, Aliens. Diese Startszene, wie episch war die, wie geil war diese Szene. Tom Cruise kommt in diese Kneipe, in dieses Road-Café, nachdem er mit seinem Überschall geheimnisvollen UFO-Flugzeug da am Anfang in die Prärie reingejagt ist und das geschrottet hat. Und dieses Kind sagt auf die Frage, wo bin ich? Erde? Ich hab's so gefeiert. Also jeder hat dieses Wort Erde natürlich auf der Zunge liegen gehabt und es stand so im Raum und jeder hat drauf gewartet und als es dann kam, made my day. Das sind diese kleinen Humormomente. Ja, die dürfen sein. Ja, es ist dramatisch. Ja, die Stimmung zwischen Maverick und Rooster ist, dezent gesagt, angespannt am Anfang. Aber verständlich, es ist voll okay. Also, Roosters Position ist ja, dass Maverick ihn davon abgehalten hat, an diese Akademie zu gehen. 4 Jahre finde ich übrigens ein bisschen heavy, weil er ist ja trotzdem noch ein junger Hüpfer. Also entweder ist er krass intelligent oder super talentiert. Ja, anscheinend scheint er das ja zu sein, dass er da dann so schnell an den Stand gekommen ist von den anderen. Oder die anderen sind doch nicht so intelligent wie der Rest. Oder keine Ahnung, das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber ist ja auch wurscht. Also 4 Jahre auf jeden Fall. Wo Mav es ja einfach nur seiner Mutter versprochen hatte. Das Versprechen hat er damit übrigens saumäßig gut in den Sand gesetzt. Aber ist egal. Es ist voll süß. Das ist einfach voll süß. Oh, dieser Film. Und hat also diese ganzen kleinen Sachen, dieses, er hustet nochmal den Tower an beim Überflug am Ende, also wo die erstmal hier dieses Fangnetz aufspannen und er nochmal eine Runde dreht, dass denen ihr Sprit gehalten hat, das finde ich ja eigentlich das große Wunder, aber ist wurscht. Ich habe auch irgendwie am Ende gedacht so, ja okay, Iceman kann jetzt langsam dann auch mal auf, Iceman. Hangman, der andere Man. Ja, der Iceman dieser Runde. Wobei ich da die Charaktere fast ein bisschen sehr nah beieinander fand. Also das ist, glaube ich, wirklich der einzige Hauch eines Kritikpunkts, den ich habe. Hangman ist ja angelehnt an den Iceman-Charakter. Also ich glaube, da kann mir jeder zustimmen. Auch mit dem Zahnstöcherchen kauen und Gedöns und Gedöngel. Aber ganz ehrlich, ich finde es fast zu nah dran. Weil Eis ist ja noch da. Also im Film. Als Person. Und wieso sollte er gerade diese Charaktereigenschaften haben von Eis? Das sehe ich irgendwie nicht so ganz. Und also da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Abstand von Iceman nehmen können bei Hangman. Was ich auch ein bisschen schade fand, ja, ich hole jetzt die Kritikkeule raus. Und zwar fand ich es ein bisschen schade, dass es ja sehr viele waren. Also es war ja wirklich das Augenmerk auf sehr viele Top-Piloten und Waffensystemoffiziere, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, WSOs, gelegt. Also das waren ja immer diese Pärchen. Jetzt frage ich mich natürlich, hätte das wirklich so viele gebraucht? Also hätte es nicht gereicht, wenn man das ein bisschen runterrechnet, wenn man einfach gleich sagt, das sind die 5 Besten? Klar, dann hat man ein bisschen den Wettkampf rausgenommen, aber zum Beispiel finde ich es dann halt schade, weil die sind ja auch alle dabei, diese WSOs. Goose zum Beispiel war ja auch so einer, wenn ich das jetzt richtig kombiniere hier. Ich weiß nicht, ich verstehe es dann bloß nicht so ganz, weil zum Beispiel am Ende fliegt der Rooster als Wingman von Maverick alleine in seinem Flieger, wenn ich das richtig interpretiere, weil den zersemmelt es ja dann und er ist ja dann alleine abgestürzt. Also muss er vorher auch alleine drin gesessen sein. Auf dem Radar stand auch nur sein Name. Das heißt ja, dass Rooster einfach mal eben seinen WSO geschasst hat, in der zu Hause Kaffee kochen kann, während er jetzt allein auf Heldentat geht. Jetzt kann ich natürlich nach einmal gucken, gerade nicht aus dem Stegreif sagen, wer da eigentlich sein WSO war. Ich bilde mir einen Payback, aber der ist auch irgendwo unterwegs gewesen mit. Und deswegen habe ich das jetzt gerade nicht mehr so ganz im Kopf. Aber ich kann es nicht zusammensortieren. Oder ist Payback auch ein Pilot gewesen? Ich glaube, nein, Payback ist, glaube ich, auch ein Pilot gewesen. Naja. Also ich muss den Film auf jeden Fall nochmal gucken, was ich übrigens tun werde. Ich werde ihn nochmal mit meiner Mama gucken, die mir ursprünglich neben diesem Top Gun Flo ins Ohr gesetzt hat damals. Was war das dann? Anfang der 2000er? Ende der 90er? Irgendwie sowas. Ich glaube, ich habe schon als ganz kleines Kind Top Gun geguckt und ich kann jedes Mal heulen, wenn Goose stirbt. Wie geil war das dann, als echt dieser Generationen-Clash da war und die in diese F-14 gehen und Rooster hinten sitzt und sagt, mein Gott, das ist so alt. Wie funktioniert das? Hier sind 3 Millionen Sicherungen. Und es dann halt wirklich einfach funktioniert. Wobei, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich den Gedanken vorhin zu Ende geführt habe, aber da hätte Hangman ein bisschen eher an den Start gehen können. Also, ich meine, die waren ja dann raus aus dem primärfeindlichen Gebiet. Die haben ja dann diese, wie hießen diese bösen Flugzeuge der Generation 5? Bandits? Ist das ein echt existierendes Flugzeug? Ja, Google kann ich später. Ich habe ja immer noch Schuhe an. Ich kam noch zu gar nichts. Also die müssen doch auf dem Flugzeugträger gesehen haben, da ist noch ein Feindflugzeug am Start. Das muss ja vorher auch da schon irgendwo unterwegs gewesen sein. Also wussten die, Rooster, weil der hat ja als einziger seinen Sensorpieper, was auch immer da, sein Notsignal aktiviert, Maverick nicht, weil der wollte total geheimnisvoll sein und nicht zeigen, dass er da ist. Der hat es aktiviert, die wussten, der ist da. Die haben auch gesehen, dass 2 von diesen Bandits hinter denen her sind. Müssen sie ja gesehen haben, weil die waren ja nicht die ganze Zeit unter Radarhöhe. Dann müssen sie aber spätestens, als die quasi draußen auf dem Meer dann unterwegs waren, gesehen haben, dass da noch diese eine Bandit ist und quasi nur noch Rooster alleine unterwegs ist. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn wir dann auf offener See sind, wo dann auch keine anderen Geschütze mehr am Start sind und ich dann quasi die Übermacht habe, weil ich habe ja einen Flugzeugträger voller Flugzeuge und sogar eine Standby-Rotte, Flotte, whatever. Wieso schicke ich die dann nicht los? Nur so, kleine Kritik am Rande. Aber keine Ahnung, vielleicht ist da mein militärisches Verständnis auch einfach aus Top Gun gelernt und ich habe keinen Schimmer davon. Das ist auch möglich. Ich möchte es jetzt gar nicht künstlich in die Länge ziehen und wahrscheinlich, wenn ich morgen drüber schlafe, fallen mir noch 20 Sachen ein. Aber dieser Film, das ist wie ein guter alter Wein, der gerade aber erst frisch abgefüllt wurde. Das ist der Mix aus beiden Welten. Der ist einfach, das ist klassischer, guter, alter Blockbuster-Hollywood-Film gepaart mit modernstem Scheiß, ohne modernen Scheiß zu beinhalten. Wir haben keine 30 Sexszenen. Wir haben keine 25 Minuten Vorspiel, wo man sich denkt, ja, jetzt macht halt, damit wir hier weiterkommen mit der Geschichte. Wir haben genau die richtige Masse und das richtige Niveau und die richtigen Prisen und, wie soll ich das denn nennen, das richtige Maß an Witz in den einzelnen Situationen, um zu funktionieren, um die Szene nicht zu ruinieren, um respektvoll mit der Geschichte zu bleiben und um Lacher raufzuholen, um wirklich zu begeistern, um zu sagen, der Film, wenn der nach seinen, ich glaube, 2 Stunden 18 oder wie er lang offiziell, Deutschland, wie lang er offiziell geht, das muss doch hier irgendwo stehen. 2 Stunden 17, naja, war ja gar nicht weit weg. Also, wenn er da mit seinen 2 Stunden 17 vorbei ist und ich kein einziges Mal auf meine Uhr geguckt habe, liegt es einmal daran, dass die schon im Standby-Modus ist, weil ich normalerweise um die Uhrzeit längst schlafe. Und zum anderen, weil mich dieser Film keine Sekunde da sitzen lassen hat, wo ich mir dachte, ja gut, jetzt könnte ich auch aufs Klo gehen. Nee, niemals. Nach diesen 2 Stunden 18 dachte ich mir einfach nur, bitte geh nochmal 2 Stunden. Diese Art von Kino gibt's nicht mehr. Wir kriegen die nicht. Wir kriegen ein Sequel nach dem anderen. Wir kriegen Teil 5, Teil 6, Teil 27. Wir kriegen liebgewonnene Filmgenres, Filmfranchises nicht mehr auf dem Silbertablett serviert, weil man sich da 2 Jahre lang Gedanken drüber gemacht hat, wie denn eine neue Geschichte würdig die alte Geschichte fortsetzt, sondern wir planen einfach mal 5 Teile von irgendwas. Ich rede jetzt nicht von Fantastische Tierwesen, ne? Weil ich mag die eigentlich immer noch. Ich rede jetzt von Avatar, wo nach dem ersten Teil, wo die Geschichte eigentlich nur Romeo und Julia in Blau war, nochmal 3 Teile geplant wurden. Das sind ja aktuell, ist ja der Stand, dass 4 Teile davon rauskommen. Und Teil 3 ist ja auch schon angedreht oder mitgedreht oder irgendwie sowas. Und dann frage ich mich halt wirklich, können wir nicht einfach die Geschichten so erzählen, wie wir sie brauchen und nicht, wie wir wollen, dass wir Geld verdienen? Weil genau darum geht's für mich. Es hat jetzt 36 Jahre gedauert, um ein Sequel zu erschaffen, das würdig ist, ein Sequel von Top Gun zu sein. Wir wissen, es kann auch scheitern. Wir haben ein Ghostbuster-Revival gesehen, was gruselig war. Nicht im guten Sinn. Wir haben aber auch gesehen, dass Ghostbuster-Revival funktionieren kann. Und da ist nicht einfach nur das Geheimrezept, die alten Schauspieler wieder neu reinzupacken. Das scheint gerade sehr modern zu sein. Hier bei Top Gun sehen wir es gerade, wobei da eben nur Val Kilmer und Tom Cruise im Prinzip wieder dabei sind. Aber wir sehen es bei Ghostbusters, wir sehen es bei Jurassic World, dem neuen Teil, der jetzt in einer knappen zwei Wochen sind es glaube ich noch, rauskommt. Da ist auch einfach mal alles aus der Historie wieder reingepackt worden. Es kann funktionieren, aber die Geschichte muss halt auch stimmen. Die Authentizität muss stimmen. Und nicht einfach nur verbrannte alte Legenden reinpacken. Die Geschichte, das Wie und das Was, das muss halt alles zusammenpassen. Und nicht einfach nur, wir haben hier einen grünen Würfel, ein orangenes Dreieck und eine Schüssel. Ja, haben wir ja einen Film. Ja, so ein orangenes Dreieck an sich ist vielleicht ganz nett, aber das macht halt noch keinen Film. Also es gibt bestimmt Leute, die orangene Dreiecke wahnsinnig geil finden, metaphorisch gesprochen. Aber es ist halt allein ganz cool, funktioniert aber nicht zwangsläufig mit einer Schüssel und einem Viereck. Weil es muss halt zusammenpassen. Und ich habe es vorhin mal gesagt, dieser Top Gun Maverick Teil, das ist kein Puzzle, wo die Teile zusammenpassen. Das ist ein Puzzle, das niemals getrennt wurde, aber trotzdem ein Puzzle ist. Es ist quasi ein großes Teil und es passt einfach zusammen. Und wenn man dann das alte Puzzle, das auch schon so zusammengepasst hat, daneben legt, dann kriegt man ein großes Bild. Und ja, man sieht, da gibt es zwischen dem alten Bild und dem neuen Bild eine Trennlinie. Aber die darf da sein, die muss da sein. Und die ist gewollt und die wird respektiert und die wird gesehen. Um diese lange, lange Geschichte, die jetzt doch länger gegangen ist, als ich geplant hatte, zu einem Ende zu bringen. Wenn ihr im Ansatz irgendwas mit Top Gun anfangen könnt. Im Ansatz. Wenn ihr es einmal geguckt habt, dabei nicht eingeschlafen seid, wie die meisten bei Herr der Ringe Extended Version, bitte guckt euch diesen Teil an. Guckt euch ihn bitte im Kino an. Guckt euch ihn auf der größten Leinwand an, die ihr finden könnt. Ich bitte euch einfach, schaut ihn euch an. Genießt ihn, weil ich glaube, was anderes kann man damit nicht machen. Und es tut einfach gut, dass es echtes Kino auch noch gibt. Und ich will mehr echtes Kino wieder haben. Und dieses Kinogefühl, dieses Kinogefühl, wie heute Nacht, heute Abend, das hat mir in den letzten 10 Jahren kein Star Wars gebracht. Das hat mir in den letzten 10 Jahren kein Marvel-Film gebracht. Das hat mir nicht Avengers Endgame gebracht. Das lag eventuell auch daran, dass bei der großen Schlacht unser Projektor ausgefallen ist und wir um Mitternacht noch umziehen mussten in ein Kino, wo wir dann standen. Das ist aber eine andere Geschichte. Das ist ein Film, für das Kinos existieren. Das sind genau für sowas werden Filme gemacht. Und ich will mehr davon. Ich will mehr von handfestem Kino, das weiß, was es will, das weiß, was gewollt wird. Und die beiden Punkte zusammenbringt. Ich könnte jetzt Amen sagen, aber es scheint mir doch ein bisschen zu theatralisch zu sein. Es sind die vielen kleinen Momente in Top Gun Maverick, die es so wahnsinnig gut machen. Ich glaube, das muss jeder selber erleben. Und Idealfall schaut euch vorher den alten Film nochmal an, umso mehr, ich nenne es jetzt trotzdem mal Easter Eggs, erkennt ihr, findet ihr, wenn ihr euch dann den neuen anguckt. Jedes Einzelne tut gut und das Filmgeschichte, die gerade neu auf die Leinwand kommt. Ja, es ist perfekt. Dieser Film ist Perfektion. Das ist cineastische Perfektion. Ich schätze, wir sehen und hören uns bald wieder. Vielleicht geht's ja dann mit Kenobi direkt so episch weiter. Ich hoffe, ich drücke sämtliche Daumen. Und sonst sehen wir uns wie immer auf Instagram, Perpetuum Pineapple. Wenn ihr es nicht buchstabieren könnt, es steht unten in der Beschreibung, hier beim Podcast auch mit dabei. Abgesehen davon habt ihr den Podcast ja auch so gefunden, ne? Also toi, toi, toi. Und sonst hoffe ich, dass euch diese kleine Rezension gefallen hat. Es war ja jetzt die erste im Prinzip in Podcast-Form. Sie war wirklich sehr spontan. Ich habe mich jetzt wirklich nur hingesetzt. Ich möchte jetzt wirklich die Schuhe ausziehen und gehe dann jetzt gleich ins Bett. Und bitte, falls ihr nach dem Film in ein Auto steigt, am besten irgendwie einen Tempomaten dann reinmachen oder so einen Geschwindigkeitsalarm, dass ihr nicht schneller fahrt, als ihr dürft, weil man fühlt sich wie der größte Held der Welt. Und nein, Autos haben keine Flügel. Man kann damit nicht abheben und durch Gräben fliegen. Ihr seid nicht Tom Cruise. Ihr müsst euch an Geschwindigkeitsbegrenzungen und rote Ampeln halten. Nur so der Hinweis am Rande.